Im Winter 1884-85 empfing Reichskanzler Bismarck Vertreter der damaligen Weltmächte zur Afrika-Konferenz in Berlin. Im Rahmen einer dreimonatigen Gedenkkampagne 125 Jahre Berliner Afrika-Konferenz erinnern, aufarbeiten, wiedergutmachen, hat ein bundesweites Bündnis von mehr als 75 Organisationen der Zivilgesellschaft, von Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Prominenten mit über 50 Veranstaltungen an diese Konferenz erinnert. Am Telefon verbunden bin ich jetzt mit Armin Massing. Er ist einer der Sprecher des Bündnisses. Hallo Herr Massing, ich grüße Sie in Berlin.
Guten Tag, ich freue mich, dass ich bei Ihnen auf Sendung sein kann.
Herr Massing, was genau war das Ziel dieser Konferenz vor 125 Jahren und worauf hat man sich geeinigt?
Es gab mehrere Ziele damals. Bismarck hatte sozusagen vor allem ein Ziel. Das war, Deutschland als eine Kolonialmacht unter den bereits bestehenden Kolonialmächten zu etablieren. Das ist ihm gelungen mit der Konferenz. Eine weitere Ziel der Konferenz war, es zeichnete sich damals ab, dass die europäischen Mächte kurz davor waren, sich in Afrika in die Haare zu kriegen in Bezug auf verschiedene territoriale Ansprüche. Und das sollte verhindert werden. Man wollte sozusagen mit einer gemeinsamen Konferenz sich am Konferenztisch einigen, wer welches Gebiet sein eigen nennen darf und unter welchen Bedingungen Annexionen, kolonialistische Annexionen stattfinden sollen, damit sich die Europäer sozusagen nicht selber dort bekriegen. Und auch das ist dort passiert. Es wurden sozusagen klare Regeln für die Kolonisation aufgestellt unter den Europäern. Afrikaner waren ja nicht vertreten damals bei der Berliner Afrika-Konferenz. Und dann ein drittes wichtiges Ziel war, es sollte geklärt werden, wie mit dem Kongo, dem Kongo-Becken umgegangen werden sollte. Daher auch der damals übliche Name der Kongo-Konferenz. Und da hatte die Konferenz das Ergebnis, dass sozusagen das riesige Bereich, das Herz Afrikas, das Kongo-Becken, dem belgischen König quasi als Privatbesitz vermacht worden ist. Eigentlich sollte es dort eine Freihandelszone geben. Der hat sich nicht dran gehalten und hat in der Folge den Kongo vollkommen ausgeblutet für seinen persönlichen Gewinn. Daran sind innerhalb von wenigen Jahren rund 10 Millionen Menschen ums Leben gekommen.
Das war eine der Auswirkungen der Konferenz, speziell im Kongo. Gab es auch andere noch auf die Menschen, die dort gelebt haben damals und die auch heute noch dort leben?
Die Berliner Afrika-Konferenz hat zum einen natürlich einen hohen symbolischen Wert für die koloniale Aufteilung des afrikanischen Kontinents, weil der Kolonialismus war natürlich vorher schon im Gange im 19. Jahrhundert, dass sich die Europäer da afrikanisches Territorium zu eigen gemacht haben. Die Afrika-Konferenz war aber der entscheidende Schritt dann wirklich für die komplette Aneignung des afrikanischen Territoriums. Dort sind, wie gesagt, sind die Regeln festgelegt worden, wie das zu erfolgen hat, damit die anderen Kolonialmächte die Annexion anerkennen. Es musste sozusagen wirklich, es wurde vereinbart, dass die Kolonialmächte wirklich nicht nur an der Küste sein dürfen, sondern dass sie sozusagen auch Macht ausüben müssen in der Fläche. Und das war auch ein Vorschlag, den Bismarck vor allem eingebracht hat. Und in der Folge ist dann das tatsächlich passiert, dass innerhalb von 20 Jahren wurde wirklich der komplette afrikanische Kontinent unterworfen und es blieben also nur zwei Staaten, Äthiopien und Liberia, die nicht von den Europäern kolonisiert worden sind in der Zeit.
In Ihrer jetzigen Gedenkkampagne fordern Sie einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Deutschlands kolonialer Vergangenheit. Was heißt das konkret?
Konkret heißt es, dass vor allem erstmal überhaupt in das Bewusstsein der Mehrheit der Menschen kommen sollte, dass Deutschland eine koloniale Vergangenheit hat. Bis jetzt ist es so, dass die weitgehend nicht bekannt ist oder verharmlost wird. es waren tatsächlich nur 30 Jahre, aber in den 30 Jahren hat Deutschland einige sehr schlimme Verbrechen auch gegen die Menschlichkeit begangen, abgesehen davon, dass Kolonialismus ohnehin ein Verbrechen ist. Aber die Deutschen haben beispielsweise 1904 in Namibia den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama verübt. Das heißt, wir fordern, und die andere Seite ist, dass dadurch, dass bis heute die deutsche koloniale Vergangenheit kaum bewusst ist oder kaum thematisiert wird, können sich sozusagen auch die Folgen bis heute weiter wirksam sein. Das ist vor allem in Deutschland heute noch der wirkende Alltagsrassismus, der seine Wurzeln in der Kolonialzeit hat, der damals als eine Begründungsideologie entstanden ist während der Kolonialzeit, um das überhaupt rechtfertigen zu können, dass man Millionen Menschen unterdrückt. Und das muss sich auf, also wenn man da sozusagen ran will, zum Beispiel an eine Bekämpfung von Rassismus heute, dann muss man auch über die vergangene Kolonialzeit reden. Und natürlich in Bezug auf das heutige Nord-Süd-Verhältnis gibt es sehr viele Schieflagen, Ungleichheiten im Machtverhältnis, auch in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Afrika, die sich aus der Kolonialzeit ableiten. Und wenn man dagegen was tun will, dann muss man überhaupt erstmal das begreifen, sich das bewusst machen, damit man wirklich zu einem anderen Umgang kommen kann mit den auch heutigen afrikanischen Staaten, zu dem oft zitierten Kontakt auf Augenhöhe, der bis jetzt einfach nicht der Fall ist.
Sie haben in Ihrem einen Aufruf veröffentlicht und da auch konkrete Forderungen genannt. Gibt es da noch einige, die Sie auch unseren Hörern noch kundtun möchten?
Ja, wir haben 12 konkrete Forderungen benannt, die unter den Schlagworten erinnern, aufarbeiten, wiedergutmachen, sich gruppieren. Beim Erinnern könnte man beispielsweise nennen, ist eine Forderung, dass Straßennamen, die Kolonialisten ehren oder rassistische Begriffe enthalten, dass die umbenannt werden sollten in deutschen Städten und benannt nach Persönlichkeiten des antikolonialen Widerstandskampfes. Da hat es jetzt gerade vor anderthalb Wochen in Berlin eine sehr erfreuliche Umbenennung gegeben. Dort ist das Gröbenufer in Meyer-Jim-Ufer umbenannt worden. Gröben war die Person, die ein wesentlicher Begründer des Brandenburger Sklavenhandels im späten 17. Jahrhundert. Dann bei den Forderungen, die unter dem Stichwort Aufarbeiten laufen, kann ich auch ein, zwei einfach mal nennen. Beispielsweise die Forderung von antikolonialen und antirassistischen kulturellen und politischen Projekten oder auch konkrete Schritte zur Beseitigung struktureller Ausschlüsse von schwarzen Menschen aus gesellschaftlichen Bereichen, Politik, an der Universität etc. Und der dritte Punkt, das Wiedergutmachen. Da geht es erstmal darum, dass man die deutsche koloniale Vergangenheit anerkennt und auch anerkennt als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass man die Verantwortung dafür dann übernimmt. Und dazu gehören aus unserer Sicht ganz klar Entschädigungen. Und Entschädigungen, da geht es nicht nur um Geld oder erstmal gar nicht in erster Linie um Geld, sondern es geht um ideelle Entschädigungen auch. Beispielsweise sind solche Straßenumbenennungen sind eine Form von symbolischer Entschädigung. Wir meinen aber auch, in einigen Fällen müssen auch materielle Entschädigungen sein, dann natürlich in Absprache mit den betroffenen Staaten und nicht im Alleingang, wie das beispielsweise in Namibia in den letzten Jahren von deutscher Seite aus versucht wurde, da die Bedingungen zu diktieren alleine.
Sie haben in den letzten Monaten 50 Veranstaltungen durchgeführt, von einigen war schon die Rede. Können Sie uns noch weitere nennen, die vielleicht auch für Lübeck interessant sein könnten?
Welche jetzt speziell für Lübeck interessant sein könnten, also nehmen wir an, als Hansestadt müsste es in Lübeck bestimmt auch Bezüge, aktive Bezüge zum Kolonialismus geben, also sei das jetzt Kolonialwarenläden oder sei es, dass vielleicht von Lübeck aus Schiffe in See gestochen sind. Also die Städte, die Hansestädte, die hatten eigentlich alle im 19. Jahrhundert was mit dem deutschen Kolonialismus zu tun. Da kann man sich bestimmt auch in Lübeck auf eine Spurensuche machen. Das wäre sicherlich der interessanteste lokale Bezug. Oder eben mal zu gucken, was gibt es für Straßennamen, was gibt es für Denkmäler in Lübeck, was haben die Lübecker Kaufleute im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, was hatten die vielleicht mit den damaligen kolonialen Aktivitäten des Deutschen Reiches zu tun?
Das war Armin Massing, Sprecher des Bündnisses 125 Jahre Berliner Afrika-Konferenz. Herr Massing, ich bedanke mich für das Interview.
Gerne. Auf Wiederhören.